Ja, herzlichen Gruß auch von meiner Seite. Es freut mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf und mit euch Gedanken über den Bibeltext teilen darf. Vielen Dank, Judith, dass du das vorgelesen hast. Und es ist ein kostbarer Text, es ist sehr inhaltsreich und eigentlich reicht eine Predigt an einem Sonntagmorgen nicht aus, um das in der Tiefe zu ergründen, aber ich denke, so ein paar Dinge können wir auf jeden Fall gemeinsam uns anschauen und uns freuen, was Gott vorbereitet hat für euch, für mich, für uns, auch für jeden, der uns heute live zuschaut oder das vielleicht im Nachgang sieht. Und wir wissen, Jesus ist da, seine Gegenwart ist da. Da, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Das ist eine Zusage und darauf dürfen wir uns gründen. Dieser Vers aus Jesaja 55, der ist in einer Reihe von Kapiteln, die sehr voller Inhalt und Bedeutung sind. Wir kommen von Jesaja 53. In Jesaja 53 wurde das Werk Jesu am Kreuz prophetisch vorhergesagt. Er ist um unserer Sünden willen dahingegeben. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese wunderbaren Verheißungen aus dem 53. Kapitel sind vorgeschaltet und jetzt sind wir hier in Kapitel 55 und wenn wir das vorlesen würden, was vorher im Kapitel war, da ging es darum, dass Gott also auch vorhat, Menschen hinzuzunehmen, die vorher nicht zu Israel gehörten. Und ich denke, dass wir dürfen das auf jeden Fall alles ergreifen, was hier steht. Das ist unsers. Jesaja 55 ist unser und wir dürfen uns darüber freuen. Und der Vers 6, da heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Und das ist eine Sache, die zu aller Zeit gilt. Wir dürfen Gott suchen. Er möchte, dass wir ihn suchen, dass wir uns ausstrecken nach ihm, dass wir seine Nähe suchen, dass wir erwarten, dass er da ist und dass er zu uns reden möchte. In dem Psalm lesen wir, dass Gott die ganze Zeit redet. Er redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Unser Gott ist ein Gott, der redet, der aktiv auf uns, der aktiv redet und der auch in unser Leben hineinspricht. Und wir dürfen ihn suchen. Und es sind so viele Verheißungen, die allein auf das Suchen bezogen sind. Die Bibel sagt so viel Positives über das Suchen Gottes. Da wird noch nicht mal davon gesprochen, dass er gefunden wird, wenn es um das reine Suchen geht. Nicht in jedem Fall geht es sofort ums Finden, aber allein das Suchen ist schon voller Verheißungen. Und zwar würde ich gerne jetzt einmal nochmal der Text aus Schlachter. Wir haben das ja jetzt aus der anderen Übersetzung gehört und das ist jetzt hier Amos 5, Vers 4. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Wenn wir Gott suchen, haben wir die Verheißung, dass er uns sein Leben geben möchte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder auch im Psalm 105 finden wir etwas, da heißt es, rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Das heißt, es ist bereits eine Verheißung darauf, wenn wir Gott suchen, wenn wir uns aufmachen, auf ihn zu suchen, nach ihm zu fragen, indem wir zu ihm reden, zu ihm beten, indem wir vielleicht in der Bibel lesen, uns Bibelverse anschauen, die uns ansprechen, da dranbleiben und ihn suchen und fragen, Herr, was hast du, was du mir sagen möchtest? Allein da ist eine Verheißung drauf, da soll unser Herz sich freuen. Dein Herz darf sich freuen, wenn du anfängst, Gott zu suchen. Er möchte, dass Freude in dein Herz kommt. Und dann finden wir in dem zweiten Folgevers auch eine Antwort auf die Frage, wann wir Gott suchen sollen. Eigentlich ist die Aufforderung, immer ihn zu suchen. Fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Es gibt keine Zeit, wo wir Gott nicht suchen sollten. Nein, wir dürfen ihn zu jeder Zeit suchen. Wenn wir uns freuen, wenn wir eine Frage haben, wenn eine Not uns bedrückt, wir dürfen zu ihm kommen und wir wissen, dass er uns hört. Und wir wissen, dass er willig ist, uns zu antworten. Er will dir antworten. Er will dir Antworten auf Fragen geben. Ich weiß nicht, was euch jetzt gerade... Es gibt so unterschiedliche Situationen, in denen wir uns befinden. Und vielleicht ist es eine Frage, die du hast. Dann darfst du zu Gott kommen und sagen, Herr, hast du eine Antwort? Hast du eine Lösung für mich? Was möchtest du, dass ich machen soll? Oder ich sehe eine Not in meiner Nachbarschaft. Was kann ich tun? Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich das Leben Gottes, was in mir ist, weitergeben? Wie kann ich was weitergeben? Und wir dürfen sein Angesicht alle Zeit suchen. Wir haben Zugang zum Thron. Wenn du weißt, dass Jesus dein Herr ist, dann hast du sogar Bürgerrecht im Himmel. Dann ist dein Platz, dann hast du einen Zugang zum Thron Gottes. Dann ist da dein Bürgerrecht. Da darfst du wissen, da gehöre ich eigentlich hin. Ich bin jetzt hier auf der Erde wie ein Diplomat in einem anderen Staat, wie ein Botschafter von Amerika, der vielleicht gerade in Deutschland ist. Er ist Bürger von Amerika und ist in Deutschland vielleicht, weil er einen Auftrag hat, eine Botschaft zu leiten. Aber eigentlich ist er Bürger von Amerika und ist sich dessen bewusst, dass er ein Bürger eines anderen Landes ist. Und wir dürfen uns bewusst sein, du darfst dir bewusst sein, ich gehöre zu Gott, ich bin ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus als deinen Herrn angenommen hast, wenn du gesagt hast, Jesus sei der Herr meines Lebens, dann bist du ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter des Vaters. Dann gehörst du zu ihm. Und dann finden wir, auch was das Suchen angeht, finden wir etwas in der Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus in Athen ist. Und in Athen spricht er zu den Leuten und bringt schon etwas rüber von dem, dass das einfach die Suche nach Gott eigentlich in uns angelegt ist. Wir suchen. Eigentlich sollen wir ihn suchen, auch wenn wir ihn gar nicht kennen. Die Leute, die vorher Gott gar nicht kannten, eigentlich ist es angelegt in uns, Gott zu suchen. Da heißt es in Apostelgeschichte 17, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmend und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Die Suche nach Gott, dieses Bewusstsein, es fehlt mir das Gegenüber, wenn ich ihn nicht kenne. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und da ist etwas, was nur Gott stillen kann. Was nur er in unserem Herzen, in deinem Herzen stillen kann. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, ich kenne Jesus und ich folge ihm nach. Er ist mein Herr und ich will ihm folgen. Und dann finden wir in der Bergpredigt auch Aussagen Jesu über das Suchen. Er sagt, da heißt es in Matthäus 7, Vers 7 und 8, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott hat es auf dem Herzen, uns zu begegnen, dir zu begegnen, mir zu begegnen. Und wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Wenn wir anklopfen, wird er uns auftun. Wenn wir dranbleiben, vielleicht können wir die Antwort noch nicht sofort hören oder wahrnehmen. Vielleicht dauert es einen Moment, bis wir eine Antwort von Gott bekommen. Aber Gott ist ein Gott, der redet. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus, und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals mehr umkommen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er will der sein, der zu dir redet. Er möchte, dass du ihn in deinem Herzen wahrnimmst, dass er da ist, seine Gegenwart genießen kannst und weißt, er hört mich. Und dann finden wir in den Briefen auch etwas, dass jetzt wirklich die Zeit ist, heute die Zeit ist, Gott zu suchen. Wir brauchen nicht uns Vorwürfe machen, dass wir es gestern nicht gemacht haben, oder ich brauche mir keine Vorwürfe machen, wenn ich es vielleicht gestern nicht gemacht habe. Ich brauche auch nicht auf die Zukunft schauen, ich werde Gott mal irgendwann suchen. Nein, heute ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Du darfst heute, du darfst dich ausstrecken nach ihm heute. Du brauchst nicht warten, du darfst sagen, Herr, begegne mir. Was möchtest du mir sagen? Hast du etwas, was du mir sagen möchtest? Hast du eine Antwort auf eine Frage, die ich gerade habe? Was möchtest du, dass ich als nächstes tun soll? Was hast du auf deinem Herzen? Was ist auf deiner Agenda? Was möchtest du tun? Und genau, Jesus ist derjenige, der uns nicht hinausstoßen wird. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wir wissen auch, es ist nicht unser Suchen allein. Gott fordert uns auf, ihn zu suchen, aber er ist doch derjenige, der uns sucht. Es ist nicht er, der uns als erstes geliebt hat. Ist das nicht die erste Liebe? Gott hat uns geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Das erinnert an das, was über den verlorenen Sohn geschrieben steht, was der Vater für eine Haltung hatte. Und er machte sich auf. Der verlorene Sohn macht sich auf und ist auf dem Weg zum Papa. Und als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der hat ihn gesucht. Wo kommt er denn, mein Sohn? Wo ist er denn? Hoffentlich kommt er bald nach Hause. Er hat ihn gesucht mit seinen Augen. Ist es schon zu sehen, dass er auf dem Weg langkommt? Er müsste doch kommen, er müsste doch wissen, ich bin sein Papa. Gott ist auf der Suche, Gott ist der, der uns sucht. Ist nicht die ganze Bibel ein Beweis dafür, dass Gott uns sucht? Dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass er uns lieb hat. Dass er uns begegnen möchte und dass er die Menschen, die er geschaffen hat, in eine Beziehung zu sich zurückbringen möchte. Ist nicht das, was er mit Abraham gemacht hat, dass er ihn berufen hat, nicht ein Ruf Gottes zu sich, zu seinem Herzen. Das ging von Gott aus. Er hat ihn gerufen. Er hat gesagt, zieh aus diesem Land, aus dem Land deiner Väter. Zieh aus, geh in das Land Kanaan. Oder geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich glaube, so war es dann irgendwie. Genau. Und auch bei Jesus finden wir dieses Suchen der Jünger dann. Er hat Leuten gesagt, folge mir nach. Und das ist so aktuell wie eh und je. Jesus ruft uns, folge mir nach. Das ist hier die Berufung von Levi aus Markus 2. Da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Das war das, was auf dem Herzen Gottes war. Das war auf dem Herzen, was auf dem Herzen Jesu war. Er suchte seine Jünger aus, er wählte sie aus. Und das, was er zu seinen Jüngern gesagt hat, folge mir nach, das sagt er auch zu dir und zu mir. Folge mir nach. Folge mir nach. Folge mir nach. Das dürfen wir wissen. Und dann finden wir unseren Bibeltext in dem nächsten Vers dann Worte darüber, dass wirklich wir unseren Weg verlassen sollen und unsere Gedanken verlassen sollen, uns umkehren zu Gott, sodass er sich über uns erbarmt, zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Da heißt es dann, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Ich glaube, Gott war nicht sehr glücklich über die Gedanken, die er bei seinem Volk gesehen hat. Es war schon tatsächlich in der Wüste so, bevor das Volk Israel in das verheißene Land gekommen ist, dass Gott schon gesehen hat, die Gedanken, die das Volk jetzt hat, werden dazu führen, dass sie mir nicht mehr treu nachfolgen werden. Das ist, ich finde, schon ein bisschen heftig zu sehen, wie da dieser Zusammenhang schon in der Wüste gewesen ist zwischen den Gedanken, die das Volk hatte und dem, was Gott sagt, das wird daraus werden. Die Gedanken, die das Volk hat, werden zu einem unguten Ergebnis führen. Da finden wir in 5. Mose 31, Vers 20 und 21, denn ich werde sie in das Land bringen, also da spricht Gott zu Mose, denn ich werde sie, also das Volk, in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt. Und sie werden essen und satt und fett werden und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Da spüren wir den Schmerz des Vaters raus. Und wenn sie dann viele Übel und Drangsale getroffen haben, soll dieses Lied gegen sie Zeugnis ablegen. Das ging um das Lied des Moses, was dann auch folgte. Denn es soll nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen. Denn ich kenne ihre Gedanken, mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. Da sieht Gott einen Zusammenhang zwischen den Gedanken, die das Volk hat, wo sie noch in der Wüste sind. Sie haben das Land noch gar nicht eingenommen, aber die Gedanken, die sie in ihren Herzen haben, waren nicht gut in Gottes Augen. Und er sagte, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung und das wird zu etwas führen. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Und es war ihm wichtig, dem Mose diese Zusammenhänge schon zu zeigen. Und es ist spannend zu sehen, es ist tatsächlich dann auch so passiert. Das Volk Israel hat andere Götter gesucht und genau. Und da fordert uns Gott wirklich auf, uns ja diese umzukehren, auch von Gedanken umzukehren und neu zu denken, uns Gott zu öffnen. Das erinnert uns an Markus 1, wo Jesus wirklich das gepredigt hat, diese Umkehr gepredigt hat. Da heißt es, nachdem aber Johannes gefangen genommen war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das Evangelium. Buße tun, umkehren, hat etwas mit der Zuwendung zu Gott zu tun, dass ich sage, ich will Gott gehorchen, ich will ihm gehören, ich will mich ihm zuwenden und sich aber auch umwenden, neu zu denken, neue Gedanken zu denken, anzufangen, so zu, ja, die Gedanken Gottes zuzulassen, die Worte Gottes zuzulassen. Und dass eine Veränderung in meinem Herzen passiert, in unserem Herzen passiert immer mehr, dass wir uns von den Gedanken Gottes füllen lassen oder dass wir uns damit füllen, bewusst füllen, das zulassen, dass seine Gedanken in unser Herz kommen. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht unzugänglich wären, sondern Gott hat seine Gedanken in Worte gefasst. Wir finden die Worte Gottes, wir finden so viel, was Gott gesagt hat in der Bibel. Da sind seine Gedanken niedergeschrieben. Und da dürfen wir dieses Wort in uns aufnehmen. Wir dürfen es zu unseren eigenen Gedanken machen, indem wir darüber nachsinnen, indem wir es in unser Herz reinnehmen. Und der Römerbrief, Paulus sagt im Römerbrief etwas dazu, Römer 12, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott hat eine Freude daran, wenn wir das, was er in seinem Wort hat niederschreiben lassen, wenn wir das aufnehmen in uns, wenn wir das Teil unseres Herzens werden lassen, wenn das in unser Herz kommen darf und der Same des Wortes Gottes in unser Herz kommen darf und aufgehen darf. Und Gottes Gedanken sind nämlich so kostbar und so wichtig, und Psalm 139 spricht von Gottes Gedanken. Wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Gottes Gedanken sind gut. Er hat gute Gedanken über dich und über mich. Gedanken der Zukunft und Hoffnung. Gedanken des Lebens. Und die Bibel findet auch Beispiele aus dem praktischen Leben, um sich mit dem Wort Gottes zu füllen. Jesus wird ja als der Bräutigam bezeichnet, praktisch für die Gemeinde auch. Und da wird von Paulus das Bild eines Bades gebraucht. Und zwar das Wasserbad im Wort. Es gibt dieses Wasserbad im Wort. Wenn man Kinder badet, dann ist das gut, wenn sie da richtig komplett mit reingehen. Da werden sie richtig sauber. Oder man geht in die Badeanstalt, da werden sie auch richtig sauber. Wenn sie einmal da richtig drin sind, die werden sauber wieder rauskommen. Dann werden sie vielleicht nochmal tauchen. Die werden richtig sauber. Und Jesus gebraucht dieses Bild eines Wasserbades. Und Paulus spricht darüber, so rum. In Epheser 5 finden wir das. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das Wort ist für uns geschrieben. Es ist für uns und wir dürfen uns dem aussetzen und darin baden, es in uns aufnehmen. Und es ist interessant, dass Jesus die Bedeutung des Wortes schon bei seinen Jüngern deutlich gemacht hat. Er hat nämlich irgendwann gesagt zu seinen Jüngern, ich finde das in Johannes 15, das ist praktisch bei dem letzten Abendmahl, sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch geredet habe. Die haben so viel von ihm gehört. Die Jünger haben so viel von ihm gehört, von dem, was er gepredigt hat, was er anderen gesagt hat. Die haben so viel mitbekommen und er hat mit Sicherheit auch ganz viel erzählt, wenn die zu Hause alleine waren. Wer weiß, was er ihnen da noch erzählt hat, was an Geheimnissen da vielleicht auch noch geflossen ist, was sie da von ihm empfangen haben. Die Worte von ihm, die haben ihnen gut getan und er sagt hier, ihr seid schon rein. Ihr seid schon rein. Das Wort Gottes hat euch rein gemacht. Und das ist etwas, was nicht nur für die Jünger gilt damals, nicht für die Jünger nur damals, sondern das möchte Gott mit dir und mir auch machen. Er möchte uns so füllen mit seinem Wort, dass wir voll sind von seinem Wort, dass wir das so erleben. Und ja, dass es etwas Gutes mit uns macht. Und Jesus selber vergleicht auch das Wort mit einem Samen. Er vergleicht das Wort mit einem Samen. Es ist in dem Urtext, in dem Text aus Jesaja 55 auch so, dass das Wort mit einem Samen verglichen wird. Das war diese, die Aussage, so hoch der Himmel über der Erde ist, so höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort Gottes ist wie dieser Same, der wächst, der Same, der im Boden ist und der Zeit hat zu wachsen und aufzugehen und der wirklich Veränderung bringt. Und Gott möchte, dass sein Wort so in unserem Herzen Raum findet, in meinem Herzen, in unserem Herzen immer mehr. Und das ist umkämpft. Gerade in diesen Zeiten ist das umkämpft, dass das Wort Gottes Raum in mir hat. Es gibt so viel Ablenkung. Es gibt so viel Ablenkung und das ist manchmal wirklich ein Kampf zu sagen, nein, ich will mir jetzt die Zeit nehmen. Ich plane die Zeit ein und ich will mir Zeit nehmen, damit das Wort Gottes in mein Herz kommt, damit ich darüber nachsinne. Zeiten der Ruhe da sind und das ist total wichtig. Genau. Ich habe dieses Gleichnis jetzt hier von Markus 4. Jesus vergleicht das noch einmal bringt ein Gleichnis, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes in unser Herz kommt. Und er bringt auch da ganz wichtige Dinge. Aber das, denke ich, werden wir jetzt nicht im Einzelnen uns anschauen. Aber was mir wichtig ist, dass wir nochmal auf Johannes 8, Vers 31 und 32 eingehen. Und zwar, dass das Wort wirklich Kraft hat, wenn wir daran bleiben. Jesus fordert seine Jünger auf oder fordert die Leute, auch seine Zuhörer auf. Ich denke, das war also nicht nur zu den Jüngern gesprochen, in Johannes 8, 31 und 32. Nochmal eine ganz klare Aufforderung, bleibt an meinem Wort. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es sind Verheißungen, große Verheißungen darauf gelegt, das Wort Gottes zu suchen, und dran zu bleiben, nicht aufzuhören und den Segen sich zu ergreifen, der ihn Gott vorbereitet hat. Gott hat Dinge für dich vorbereitet, für mich vorbereitet und möchte, dass wir sie ergreifen. Denn Gott hat mehr für uns. Er hat mehr für dich und er hat mehr für mich. Und dann finden wir im Abschluss dieses Predigttextes finden wir noch eine wunderbare Verheißung. Ihr werdet mit Freuden ausziehen und mit Frieden geleitet werden. Gott möchte, dass wir so erfüllt werden von ihm, dass wir in seiner Freude, in seinem Frieden, in seiner Freiheit ausziehen und im Frieden geleitet werden auf all unseren Wegen, auf unserem ganzen Lebensweg. Er möchte, dass wir uns bewusst werden seiner Bewahrung, seines Schutzes. Psalm 91 gilt für uns. Wir sind unter dem Schirm des Höchsten und wir bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das ist unsers, das dürfen wir ergreifen. Und auch wir dürfen dieses ergreifen, was jetzt hier steht, dass wir mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Und ich wünsche uns das, ich wünsche mir das, ich wünsche uns das, ja, diese wirklich Erfahrung damit, dass wir Gott finden, immer wieder neu. Nicht nur ein erstes Mal, sondern immer wieder neu. Wir brauchen ihn in jeder Zeit. Wir brauchen Gott jederzeit. Und er ist jederzeit von dir zu finden. Er möchte sich von dir finden lassen und er hat Wege und Pläne und hat Zukunft und Hoffnung für dich. Ganz egal, um was es geht, jede Situation, er ist der Herr über jede Situation und ist in der Lage, dir zu helfen und es will mit dir sein. Amen.